Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen hier zur Gemeinschaftsstunde. In der endlichen Zeit taucht hier vielleicht sogar noch die Präsentation auf. Ich habe für heute eine Geschichte rausgesucht aus dem Alten Testament. Eine Geschichte, an der es einen Punkt gibt, ja, der mich immer wieder zum Nachdenken bringt und auf den ich dann heute also auch hier zu sprechen kommen möchte. Aber wir machen mal der Reihe nach. Ich verrate euch als erstes mal, um welche Geschichte es überhaupt gehen soll. Es ist die Geschichte von Naaman, die uns berichtet wird im Alten Testament, im zweiten Buch der Könige von Israel. Und ich habe dieser Geschichte einen Untertitel gegeben. Ich habe sie nämlich genannt, die drei großen Enttäuschungen, weil ich eben in dieser Geschichte eben drei große Enttäuschungen für den Naaman finde. Und bei diesem Stichwort Enttäuschung möchte ich ganz kurz stehen bleiben. Es ist ein paar Jahre her, ich denke, es war noch zu meiner Schulzeit, also muss es so 8, 9 Jahre her sein. Es gibt Leute, die rechnen mit. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Und da hörte ich den Satz, dass eine Enttäuschung im Grunde genommen doch etwas Gutes sei. Wie kommt man darauf? Indem man vom Wort ausgeht. Eine Enttäuschung bedeutet doch, dass man sich zuvor in irgendeiner Sache getäuscht hat. Und jetzt also ist man enttäuscht, das heißt, die Täuschung ist vorüber, man kennt jetzt die Wahrheit, hat in irgendeine Sache einen tieferen Einblick. Und das an sich ist doch positiv, die Wahrheit zu kennen. Das Problem dabei ist, es ist trotzdem immer eine schmerzhafte Erfahrung, eine Enttäuschung. Weil das, was wir in unserer Täuschung gemeint haben, uns in irgendeiner Weise besser gefallen hat, als das, was dann eben als Wahrheit herausgekommen ist. Machen wir ein ganz banales Beispiel, reden wir übers Wetter. Wenn ich also zum Beispiel Anfang der Woche in die Wettervorhersage schaue, weil ich wissen möchte, wie es am Wochenende sein wird, das Wetter, und die Wettervorhersage verspricht mir also strahlenden Sonnenschein, ungefähr so wie heute, dann freue ich mich und dann überlege ich, ob wir vielleicht mit der Familie irgendetwas unternehmen können, einen Ausflug machen, irgendwas Schönes. Und wenn ich dann am Wochenende aufwache morgens und feststelle, dass es in Strömen regnet und sich das auch nicht so bald ändern wird, dann bin ich enttäuscht. Weil das, worauf ich mich gefreut habe, was ich vorbereitet habe, so nicht stattfinden wird. Und unabhängig davon, wie wichtig auch der Regen ist für die Erde, in dem Moment ist der Regen für mich die schlechtere Variante. Umgedreht würde ich nicht von einer Enttäuschung sprechen. Wenn also die Wettervorhersage mir Regen angekündigt hätte, hätte ich mir überlegt, was man vielleicht trotzdem Schönes machen kann. Wenn das Wetter dann aber unerwartet besser wird als angekündigt, dann sage ich nicht, jetzt bin ich aber enttäuscht, sondern dann freue ich mich, dass es eben schöner geworden ist als erwartet. Also eine Enttäuschung ist immer eine Entwicklung irgendwie in die negative Richtung. Wie gesagt, das Beispiel war jetzt bewusst ganz oberflächlich gewählt. Wir wissen natürlich, dass es sehr viel tiefgreifender sein kann als das Wetter. Wir sehen aber auch an diesem Beispiel, was das eigentliche Problem ist, nämlich die Täuschung, die zuvor kommt. Ne? Das eigentliche Problem an der Enttäuschung ist die Täuschung, dass wir zuvor eine falsche Erwartung haben, die dann eben sich als falsch herausstellt und ja, was dann eben zur Enttäuschung führt. Und ich habe mich gefragt, ja, wie kommt man nun oder wie entsteht so eine Täuschung? Und im Prinzip, finde ich, gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber in vielen Fällen sind wir schlicht und einfach selber dran schuld. Weil wir uns selber falsche Vorstellungen machen, falsche Erwartungen haben, wie Dinge sich entwickeln sollten und so letztendlich selber die Urheber unserer eigenen Enttäuschung sind, ohne dass dort jemand anders irgendetwas dafür könnte. Im zwischenmenschlichen Bereich kann es allerdings auch anders sein, nämlich, dass wir von anderen Menschen enttäuscht sind, die uns bewusst getäuscht haben, dass andere Menschen uns getäuscht haben, uns hinters Licht geführt haben, sich irgendwie unser Vertrauen erschlichen haben und das dann ausgenutzt haben in irgendeiner Art und Weise, ja, dann sind Enttäuschungen besonders bitter, weil wir nicht nur über die Sache enttäuscht sind, sondern auch über den Menschen, der uns so bewusst ausgenutzt hat, vielleicht bewusst getäuscht hat. Das soweit vielleicht als allgemeine Einführung zu dem Stichwort Enttäuschung. Konkret machen wollen wir es jetzt also, wie gesagt, an der Geschichte von Naaman. Und ich möchte diese Geschichte auch so unterteilen. Nach diesen drei Enttäuschungen sozusagen, diese Geschichte in einzelne Abschnitte teilen, die immer sozusagen dann zu einer solchen Enttäuschung führen für den Naaman. Wobei ich sagen muss, in gewisser Weise ist das von mir eine Unterstellung. Es wird uns in diesem Bericht tatsächlich sehr wenig davon berichtet, wie es Naaman dabei selber ergangen ist, sodass ich mich versucht habe, in die Situation hineinzuversetzen und zu dem Schluss gekommen bin, eigentlich muss das eine Enttäuschung gewesen sein für den Naaman, auch wenn es uns nicht überliefert ist, wie Naaman sich selber in der Situation gefühlt hat. Der erste Abschnitt, der sich aus dieser Untergliederung ergibt, vielen Dank übrigens, der erste Abschnitt, der sich daraus ergibt, ist ja in der Zeitspanne von Naaman, im Leben von Naaman die längste Zeitspanne. In unserem Bibeltext ist es der kürzeste Abschnitt, es ist nämlich nur ein Vers, 2. Könige 5, Vers 1. Dort wird uns Naaman vorgestellt. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. So, mit diesen wenigen Worten wird uns Naaman vorgestellt und auch wenn hier gar nicht viele Worte gemacht werden, dann erkennen wir doch, der Naaman, der hat im Leben offensichtlich Karriere gemacht. Ja, der ist jetzt Feldhauptmann, also ja, Oberbefehlshaber würde man das heute vielleicht nennen. Das wird man ganz bestimmt nicht von heute auf morgen, das ist man auch nicht von Geburt an. Also der hat sich sicherlich dort im Militär, im Heer der Aramäer hochgearbeitet, sich verdient gemacht, offensichtlich auch durch entsprechende Erfolge, die er vorweisen konnte, hat er es schließlich bis in diese Position des Feldhauptmanns gebracht. Da stecken sicherlich ein paar Jahrzehnte harter Arbeit dahinter, um in diese Position zu kommen. Offensichtlich ist er auch sehr erfolgreich damit, das heißt, durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg, also ist erfolgreich. Er ist bei seinem König, bei seinem Chef sozusagen, wertgeschätzt, ist ein ganz enger Vertrauter des Königs. Also eigentlich alles, was gut laufen kann im Leben, ist bei Naaman gut gelaufen. Bis dahin, dass er offensichtlich auch ein großer, starker Mensch war, das heißt ein gewaltiger Mann war er, also auch topfit offensichtlich. Also alles, was gut laufen kann, ist gut gelaufen. Und in diese so positive Entwicklung hinein kommt dann mit einem Schlag die medizinische Krankheit, die nach allen medizinischen Kenntnissen damals unheilbar war. Und nun wird uns nicht berichtet, wie Naaman diese Diagnose aufgenommen hat. Aber wenn ich mir versuche, diese Situation vorzustellen, das muss doch dieser Schicksalsschlag, diese plötzliche Diagnose muss für den Naaman ganz sicher eine große Enttäuschung gewesen sein. In diese Entwicklung, in dieses ja, so gute Leben, was er offensichtlich hatte, in diese ganzen Erfolge hinein, dann diese Diagnose, die das im Prinzip alles Positive in den Schatten stellt. Und deshalb möchte ich diese erste der drei Enttäuschungen ein klein wenig analysieren. Das mache ich dann auch mit den nächsten beiden. Es beginnt immer mit der Frage, worüber ist der Naaman enttäuscht? Und das ist ja gar nicht so einfach zu sagen. Das ist ja unspezifisch. Hier gibt es keinen Menschen, dem er irgendwie die Schuld geben kann. Ich habe mal aufgeschrieben, ganz unspezifisch, das Schicksal. Warum? Ja, hier schöpfe ich so ein bisschen aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Das kennen wir, denke ich, alle, wenn sich Dinge positiv entwickeln in unserem Leben. Wenn es einfach mal gut läuft im Leben. Solche Zeiten gibt es ja. Irgendwie gehen wir dann ganz selbstverständlich davon aus, dass es immer so weitergeht. Man vergisst dann irgendwann, dass es auch anders sein könnte. Man geht davon aus, die Dinge, die sich gut entwickeln, die werden sich ewig so fortsetzen. Wir wissen eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, dass das naiv ist, weil wir genug Erfahrungen gemacht haben, dass es anders ist und dass sich nicht alles Positive ewig fortsetzt. Und trotzdem sind wir immer dabei, dass wir unbewusst davon ausgehen, dass die Dinge immer so weitergehen. Und so stellt diese erste Enttäuschung des Naaman im Fazit für mich die Frage, wie blicke ich in die Zukunft? so wie wir es gerade, wie es gerade vielleicht auch ein bisschen überzogen geschildert haben, völlig naiv, optimistisch, dass nichts, dass sich immer alles ins Positive entwickeln muss. Wir wissen, wir sehen es hier bei einer Amann, wir wissen es aus der eigenen Erfahrung, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Das komplette Gegenteil wäre ein reiner Pessimismus, der in allen Dingen nur das Schlechte erwartet. Auch das ist meiner Meinung nach keine Einstellung, mit der man ein ganzes Leben bestreiten muss. Und irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, ja, da steckt so das, was in christlichen Kreisen fast schon zum Sprichwort geworden ist: So Gott will und wir leben, wird dies oder das geschehen. Nun ist das mit Sprichworten immer so eine Sache. Man weiß nicht, wie ernst derjenige das meint, der das gesagt. Ein Sprichwort ist schnell dahergesagt. Aber tatsächlich steckt darin eine tiefe Erkenntnis, nämlich dass wir unsere Zukunft mit allem, was wir planen und denken können, nicht selbst in der Hand haben. Und tatsächlich kommt dieser Satz auch aus der Bibel, aus dem Jakobusbrief. Dort ermahnt der Jakobus nämlich seine Leser, eben nicht zu denken, wir werden dies und das tun, sondern er schreibt, dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Und das, wie gesagt, dieses, auch wenn es ein Sprichwort ist und manchmal ein bisschen unbedacht gesagt wird als solches, aber das Fazit aus dieser ersten Enttäuschung für mich: So Gott will, werden wir leben und dies oder das tun. Das ist noch nicht der angekündigte Punkt, der mir am meisten zu denken gibt in dieser Geschichte. Und deshalb möchte ich weitergehen in den nächsten Abschnitt. Und wir schauen mal, wie es mit dem Naaman also sich weiterentwickelt, die Geschichte. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feiern König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Soweit der zweite Abschnitt in unserer Geschichte. Was ist passiert? Zunächst einmal bemerkenswert: Naaman hat die Hoffnung also nicht aufgegeben, trotz dieser Diagnose. Und dann begegnen uns hier 4 Menschen, die alle in ihrer Position sehr mutig handeln. Das geht los mit diesem jüdischen Mädchen, dem es offensichtlich nicht egal ist, wie es ihrem Herrn geht, die also das ausspricht gegenüber der Frau Naamans, die wiederum mit dieser Information zu ihrem Mann geht. Dem Naaman, der Nation, und der König schließlich, der den Auftrag gibt, die Reise nach Israel zu unternehmen. Ich glaube, für alle 4 hat das eine gewisse Überwindung bedeutet, es hat allen eine gewisse Überwindung gekostet, diesen Schritt zu gehen. Am meisten vielleicht dem Naaman selbst. Wenn ich mir vorstelle, dass er als eigentlich so mächtiger Mann, Feldhauptmann, jetzt in ein fremdes Land reist, was vielleicht so fremd für ihn gar nicht war, was er als Feldhauptmann in militärischen Angelegenheiten vielleicht schon einmal besucht hat, und dass er jetzt also reist, nicht als Feldhauptmann, nicht um zu kämpfen, sondern als Bittsteller, als Bittender in dieses Land zu reisen und dort vor dem König vorstellig zu werden. Das hat sicher eine ganze Menge Überwindung gekostet für ihn. Und dann wird hier auch ein großer Aufwand getrieben. Es ist uns berichtet, was dort auch finanziell sozusagen dahinter steckt, was dort für Geschenke mitgenommen werden. Und überhaupt, was so eine Reise bedeutet hat damals. Wenn wir heute in den Urlaub fahren, dann setzen wir uns ins Auto, wir fahren los und je nachdem, wie viel Stau ist und wie weit das Ziel entfernt ist, kommen wir nach einer endlichen Zahl an Stunden am Ziel an. Ganz so einfach war das damals nicht. Also auch damals ist man nach einer endlichen Zahl ja, vermutlich einer endlichen Zahl an Tagen am Ziel angekommen. Der ganze Aufwand, der da getrieben werden musste, das war alles ein bisschen größer, als das heute ist. Also der Naaman kommt in ehrlicher Absicht und mit großem Aufwand zum König von Israel als Bittender. Und der König von Israel, der beschuldigt ihn, ein falsches Spiel zu spielen. Der beschuldigt ihn, ja, sowas wie ein Agent zu sein, der jetzt hier gekommen ist, um den Auslöser für einen neuerlichen Feldzug der Aramäer zu liefern. Und wieder wird uns nicht berichtet, wie der Naaman reagiert. Aber wiederum, wenn ich mir das vorstelle, als Bittender in ehrlicher Absicht zu kommen und dann so beschuldigt zu werden, was muss das für ihn für eine Enttäuschung gewesen sein? Und so finde ich hier an dieser Stelle also die zweite große Enttäuschung in dieser Geschichte. Und auch die möchte ich genauso analysieren. Die Frage also, worüber ist der Naaman enttäuscht? Tja, hier können wir es ganz konkret machen. Das ist der König von Israel, der ihn dort so anschuldigt und ihn so angeht. Dabei muss ich sagen, wiederum, eigentlich ist der Naaman doch selber dran schuld. Also irgendeine Information ist bei diesem ganzen Aufwand der Reisevorbereitung schiefgegangen. Schauen wir nochmal zurück, was hatte das israelische Mädchen gesagt? Ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Israel. Naaman kommt zum König. Also diese Information ist offensichtlich bei allem Aufwand, der getrieben wurde, verloren gegangen. Naaman kommt zum König. Nun ist das sicher richtig im Sinne der internationalen Diplomatie, dass der Naaman erst einmal beim König vorstellig wird, bevor er da anderweitig durch das Land zieht. Aber in dem Brief ist ja ganz offensichtlich der König aufgefordert, den Naaman gesund zu machen. Und das ist also eine Erwartungshaltung, die der König von Israel ganz objektiv nicht erfüllen kann. Insofern wendet sich der Naaman hier an die falsche Person, beziehungsweise er kommt hier mit einer falschen Erwartungshaltung zu diesem König von Israel. Auf der anderen Seite, so ganz ungeschoren, kann ich den König von Israel auch nicht davon kommen lassen in meiner Analyse. Also man hätte durchaus anders reagieren können. Wir kennen die ganze Geschichte drumherum, wir wissen, die Anschuldigung, die der König von Israel hier erhebt, die ist falsch. Naaman kommt nicht als Agent, sondern er kommt in ehrlicher Absicht, einer ehrlichen Bitte. Und so trägt der König von Israel durchaus auch einen wesentlichen Teil der Schuld, wie diese Enttäuschung hier ausgegangen ist. Natürlich hat er objektiv recht, dass er den Naaman nicht heilen kann. Aber das Ganze, wie er diese Position klar macht, die ist übertrieben, seine Reaktion ist übertrieben, sie ist falsch, ganz objektiv. Und deshalb hat auch er hier Schuld, wie diese Enttäuschung ausfällt. Was bleibt für mich als Fazit aus dieser zweiten Enttäuschung? Ich erkenne daran, wie schnell wir ja eigentlich auf beiden Seiten stehen können, wie schnell wir zum Enttäuschten werden können, genauso schnell aber auch selber zum Enttäuscher werden können. Auf der einen Seite, wie schnell setzen wir Erwartungen in Menschen, die ja eigentlich objektiv ungerechtfertigt sind. Und damit werden wir notgedrungenerweise zum Enttäuschten werden müssen, wenn wir Dinge von Menschen erwarten, die diese gar nicht erfüllen können. Das ist auch wieder so ein bisschen die Frage an mich persönlich, was erwarte ich eigentlich von anderen Menschen? Ist das immer gerechtfertigt? Schnell kann ich zum Enttäuscher werden, so wie der König von Israel hier, indem ich eben ja, falsch reagiere. Selbst wenn ich objektiv gesehen Recht habe und ich eine Erwartungshaltung, die in mich gesetzt ist, nicht ganz objektiv gesehen nicht erfüllen kann, es ist immer noch die Frage, wie ich das Ganze klarstelle und wie ich reagiere. Ob ich das sachlich nüchtern klarstelle oder so wie der König von Israel hier ein wenig über die Stränge schlage und hier Anschuldigungen erhebe, die so nicht gerechtfertigt sind. Das ist also die zweite Episode, die zweite Enttäuschung in dieser Geschichte, immer noch nicht der versprochene, entscheidende Punkt, der mir so immer wieder zu denken gibt. Und deshalb schauen wir weiter in den nächsten Abschnitt dieses Textes. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa, besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Soweit also die nächste Episode in dieser Geschichte. Was ist geschehen? Zunächst einmal wieder bemerkenswert, Naaman hat die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Auch nach dieser Enttäuschung beim König von Israel, bei den Anschuldigungen dort, er hat die Hoffnung nicht aufgegeben und er folgt dieser Einladung, die er vom Propheten Elisa erhält. Und so kommt er also immer noch als Bittender in ehrlicher Absicht und mit großem Aufwand zum Haus des Elisa und wird dort an der Tür abserviert. Anders kann ich das nicht formulieren. Na, also bei allem Aufwand, der dort sozusagen vor der Tür hält, kommt ein Bote raus und sagt, geh mal zum Jordan. Und jetzt endlich erfahren wir auch mal, was Naaman dabei empfindet, nämlich Naaman wird wütend. Er wird wütend angesichts dieser Behandlung, die ihm hier zuteil wird. Und wieder sage ich, dieser Zornesausbruch ist das, was uns berichtet wird. Aber was steckt dahinter? Wieder sehe ich diesen Zornesausbruch als ein Anzeichen, als ein Zeichen für eine tief sitzende Enttäuschung darüber, dass er also offensichtlich wieder weggeschickt wird, wieder sozusagen an der falschen Adresse ist anscheinend und so behandelt wird hier. Und deswegen bin ich hier jetzt an der dritten großen Enttäuschung für den Naaman in dieser Geschichte. Wie gesagt, der Zornesausbruch ist das äußere Zeichen. Im Inneren sehe ich auch hierin eine tiefe Enttäuschung. Und deshalb wieder die Frage, worüber ist der Naaman enttäuscht? Ja, natürlich könnte ich jetzt hier sagen, es ist der Prophet, es ist wieder eben diese eine konkrete Person. Ich denke aber, der Prophet Elisa als Mann Gottes hat hier nicht von sich aus gehandelt. Er hätte sich das von sich aus vielleicht auch gar nicht getraut, den weit gereisten und hochrangigen Gast so zu behandeln. Ich bin überzeugt, dass er hier im Auftrag Gottes so handelt, wie er eben handelt. Und deswegen ist es letztendlich Gott selbst, über den der Naaman enttäuscht ist. Selbst wenn dem Naaman das in dem Moment vielleicht gar nicht bewusst ist. Aber es ist Gottes Handeln, was ihn hier so entrüstet und enttäuscht. Und warum ist er so enttäuscht? Ja, Naaman sagt es uns doch selbst. Er sagt, ich meinte, er selbst sollte herkommen. Und dann zählt er alles auf, wie er sich das Ganze ausgemalt hat. Ne? Die Reise hat lang gedauert. Naaman hatte also viel Zeit, sich genaue Vorstellungen zu machen, was jetzt passieren sollte. Und es passiert etwas ganz anderes. Naaman hat eine sehr genaue Vorstellung, offensichtlich, wie so ein religiöses Heilungswunder abzulaufen hat. Und ich gehe mal davon aus, das ist auch geprägt davon, was Naaman in seinem eigenen Land an religiösen Handlungen, an religiösen Ritualen kennt. Ich vermute mal, es erscheint mir nur logisch, dass der Naaman, bevor er in ein fremdes Land reist, um dort sozusagen den dortigen Gott um Hilfe zu bitten, erstmal im eigenen Land die eigenen Priester beauftragt hat, für ihn irgendein Ritual abzuhalten und zu versuchen, ob nicht der eigene Gott ihn heilen kann. Wird uns nichts davon berichtet, erscheint mir aber einleuchtend, dass er das erstmal tut. Und offensichtlich hat der Naaman also Vorstellung, wie so ein religiöses Wunder abzulaufen hat. Dabei muss ich wieder sagen, aus allem menschlichen Ermessen, das ist jetzt nicht übertrieben, was der Naaman fordert. Na, was sagt er denn, dass der Prophet persönlich kommt? Also nach allem, wie ich das einschätze, ist es eine legitime Erwartung, dass der Prophet persönlich kommt. Dass der Prophet vor ihn hintritt, die Hände erhebt zum Gebet, das Gebet in Richtung des Heiligtums richtet und so dieses Wunder herbeiführt. das ist nichts Außergewöhnliches. Und ich gehe davon aus, in vielen anderen Situationen haben die Propheten in Israel so oder ähnlich gehandelt. Nur hier eben nicht. Im Fall von Naaman nicht. Und das ist für den Naaman nun wirklich zu viel. Er ist drauf und dran, alles aufzugeben. Diese dritte Enttäuschung ist zu viel für ihn. Und damit sind wir bei dem Punkt, was ich hier als Fazit aufgeschrieben habe, bei dem Punkt, der mir am meisten zu denken gibt in dieser Geschichte, ist die Frage, was wäre tatsächlich passiert, wenn der Naaman hier wirklich alles aufgegeben hätte. Wie wir aus dem weiteren Verlauf der Geschichte wissen, kommt dann gleich noch, ist er unmittelbar vor dem Ziel. So unmittelbar vor dem Ziel ist er drauf und dran, alles aufzugeben, alle Hoffnung, die er gehabt hat, allen Aufwand, den er getrieben hat, bis hierhin. Er ist bereit, umzukehren und als kranker Mensch zurück in seine Heimat zu kommen. Und ich frage mich, was wäre ihm entgangen, wenn die Geschichte tatsächlich hier zu Ende wäre? Zum Glück, für Naaman, zum Glück ist die Geschichte hier nicht zu Ende. Und deshalb schauen wir noch einmal in unseren Text hinein, wie die Geschichte jetzt noch weitergehen kann. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Ich habe mir gesagt, was kann der Naaman froh sein, dass er solche Diener hat? Also wenn der Chef wütend ist, was ja offensichtlich der Fall war bei Naaman, wenn der Chef wütend ist, sich so an ihn ranzumachen, so ein bisschen altklug ihn zu belehren, das kann auch schief gehen. Ja? Das kann den nächsten Zornesausbruch zur Folge haben. Trotzdem, die Diener des Naaman nehmen dieses Risiko auf sich und fangen an, auf ihn einzureden. Und der Naaman lässt sich tatsächlich darauf ein, er tut das, was der Prophet gesagt hat, und tatsächlich, er wird gesund. Und daran sehen wir, wie unsinnig und wie traurig es gewesen wäre, wenn er so kurz vor dem Ziel umgekehrt wäre und sich das hätte entgehen lassen. Die Geschichte von Naaman geht noch ein kleines Stück weiter. Ich möchte das hier aber sozusagen an der Stelle den Naaman verlassen und möchte noch einmal auf das zurückkommen, was auf der Folie zuvor stand, nämlich, dass ein Mensch von Gott enttäuscht ist. Das finde ich bemerkenswert, dass ein Mensch von Gott enttäuscht ist. Dabei ist die Geschichte von Naaman noch nicht einmal ein Einzelfall. Es gibt andere Berichte in der Bibel, wo Menschen von Gottes Handeln enttäuscht sind. Ich glaube, es gibt keine Stelle, wo ausdrücklich dort steht, dass jemand enttäuscht ist. Aber ähnlich wie bei dem Naaman hier, wo wir gesagt haben, dieser Wutausbruch ist letztendlich ein Zeichen für eine Enttäuschung. So finden wir andere Berichte in der Bibel, wo wir aus der Reaktion von Menschen, aus dem, was sie sagen, was sie tun, erkennen können, dass sie von Gottes Handeln enttäuscht sind. Nun habe ich bis hierhin eine ganze Menge geredet. Ich würde mir eine ganz kurze Pause gönnen und würde mal euch fragen, fallen euch Geschichten, Personen in der Bibel ein, wo deutlich wird, dass sie von Gottes Handeln enttäuscht sind?
Jona.
Jona, genau. Kam bis daher, glaube ich, fast in jedem Ort, wo ich das gehalten habe, obwohl es nicht auf meiner Liste steht. Aber richtig, Jona, der enttäuscht war, dass Gott die Stadt Ninive dann eben doch nicht vernichten, der Gott dort Vorwürfe macht, dass er so inkonsequent ist.
Abraham,
sein Sohn Isaak, habe ich die Geschichte jetzt nicht genau, weiß ich nicht ganz genau, wie der Abrahams Reaktion dann ausgefallen ist, aber erstmal sicherlich war das für ihn ein Schock, diese Forderung.
Mose, bei den Plagen, wo Gott immer wieder das nicht macht, was er gesagt hat.
Das Das Mose, ja, das, der Pharao, das ist der Pharao immer wieder einen Rückzieher gemacht und das Mose 10-mal das Ganze, das gleiche Spiel oder 9-mal das gleiche Spiel. Beim 10. Mal war es ja dann tatsächlich so, dass der Pharao seine Meinung nicht nochmal geändert hat.
Maria und Martha, als der Lazarus gestorben ist, kam Jesus viele Tage zu spät und dann sagte Martha, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben.
Ganz genau, das habe ich tatsächlich auch bei mir stehen. Genau, dieses Herr, wärst du hier gewesen, dieser halbe Satz, wärst du hier gewesen, der drückt so eine tiefe Enttäuschung aus, ja? Genau, wo es dann nur heißt, er ging traurig weg, auch da ist er enttäuscht über diese Aussage, ja? Ich habe bei mir noch stehen, das Volk Israel in der Wüste, die ja Mose und Aaron erst einmal sozusagen die Vorwürfe machen, habt ihr uns deshalb aus Ägypten herausgeführt, dass wir jetzt hier in der Wüste sterben? Aber es sind ja letztendlich nicht Mose und Aaron, die das Volk Israel führen, sondern es ist Gott, der das Volk führt. Und offensichtlich dieses, sind wir deswegen in die Wüste gekommen, dass wir hier jetzt sterben, drückt auch so eine Enttäuschung aus, dass es alles nicht so läuft, wie das eigentlich sich die Leute vorgestellt haben. Hiob habe ich mir noch aufgeschrieben, der auch sehr lange gebraucht hat, das zu verarbeiten, der Gott Vorwürfe macht, er würde ihn ungerecht behandeln. Auch das, ne, diese Enttäuschung, dass es ihm so schlecht geht. Überhaupt dieser Gedanke, warum geht es dem frommen Menschen so schlecht, während es den Gottlosen so gut geht? Das begegnet uns in ganz vielen Psalmen von Danke immer wieder auf, drückt auch so eine Enttäuschung aus, warum geht es den anderen so gut und mir geht es so schlecht? Aufgeschrieben habe ich mir noch, das ist vielleicht eine etwas unbekanntere Geschichte, die Witwe in Zarpat, die den Propheten Elia aufgenommen hat und deren Sohn dann todkrank wurde. Dann machte Elia den Vorwurf, ist das jetzt der Lohn dafür, der Dank dafür, dass ich dich aufgenommen habe, dass jetzt mein Sohn stirbt? Auch das ist so eine Enttäuschung. Und ein letztes Beispiel noch, die Emmausjünger, die ja diesem für sie in dem Moment fremden Wanderer die ganze Geschichte erzählen von Jesu Kreuzigung und dann am Ende sagen, wir aber dachten, er wäre der verheißene Retter. Und es ist wir aber dachten, drückt auch genau diese Enttäuschung wieder aus, alles vergeblich, so scheint es ihnen. Wir sehen also, dass Menschen von Gott enttäuscht werden, ist etwas, was durchaus vorkommt. Und wir könnten vielleicht aus unserem eigenen Leben noch Episoden hinzufügen. Und trotzdem stelle ich mal die Frage, widersprechen diese Enttäuschungen nicht der Heiligkeit Gottes? Wie kann es sein, dass der heilige Gott uns enttäuscht? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen Schritt eher ansetzen. Ich hatte am Anfang, als ich über das Stichwort Enttäuschung ein paar Sätze gesagt habe, ja gesagt, wie Enttäuschungen entstehen. Da hatte ich gesagt, das kann im zwischenmenschlichen Bereich durchaus so sein, dass uns andere Menschen bewusst täuschen. Und wir deshalb dann enttäuscht sind, wenn wir herausfinden, wir wurden dorthin das Licht geführt. Und das ist etwas, was ich bei Gott ausschließe. Wo ich sage, das wird bei Gott nicht passieren, dass Gott uns bewusst hinters Licht führt, dass Gott uns bewusst täuscht, nur um uns im Nachhinein dann enttäuschen zu können. Das wird nicht passieren. Das wäre nach allem, was ich, nach meinem Verständnis, wirklich ein Widerspruch zur Heiligkeit Gottes. Und ich verweise hier auf die Geschichte am brennenden Dornbusch. Als Mose fragt, wie ist denn dein Name? Und die Antwort lautet, ich werde sein, der ich sein werde. Auch eine unerwartete Antwort, wenn man nach einem Namen fragt, aber es drückt genau das aus. Gott ist der Unveränderliche, er ist immer derselbe und als solcher wird er uns nicht hinters Licht führen, wird er uns nicht täuschen absichtlich. Das andere aber, wie so eine Enttäuschung entstehen kann, das kann sehr wohl sein, nämlich dass wir uns selber falsche Vorstellungen machen von Gottes Handeln. Und ich denke, das ist ziemlich häufig sogar, oftmals sind wir uns darüber gar nicht bewusst vielleicht. Aber ganz oft machen wir uns doch Vorstellungen, haben wir Erwartungen, wie Gott handeln müsste. Dass Gott doch jetzt endlich mal eingreifen müsste hier in einer Situation. Dass es doch nicht sein kann, dass Gott sich das so lange vermeintlich tatenlos anschaut. Und wenn wir solche Erwartungen haben, wenn wir sozusagen unsere eigene Erwartungshaltung auf Gott übertragen, das zeigen, dass er einen ganz anderen Weg und einen ganz anderen Plan hat als unsere Vorstellung. Denn Gott passt sich eben nicht an. Gott sagt nicht einfach nur, gut, dann mache ich, vielleicht nicht noch das Wasser verschütte. Gott sagt nicht einfach, ja, dann mache ich das halt so, wie ihr das wollt. Das wäre tatsächlich ein Widerspruch zu seiner Heiligkeit, wenn er sich den menschlichen Willen unterordnen würde. Sondern Gott bleibt bei seinem Weg und muss uns manchmal dann eben enttäuschen und uns zeigen, dass unsere Pläne und Erwartungen falsch waren. So sind diese Enttäuschungen kein Widerspruch, sondern gerade ein Merkmal der Heiligkeit Gottes, der sich eben nicht unserem Willen unterordnet. Und jetzt trotzdem nochmal gefragt, ist das denn so wichtig, dass Gott sich nicht, was wir wollen? Ja, was wäre denn besser? Wäre es besser, Gott passt sich an und belässt uns in unserer Täuschung, macht das so, wie wir uns das denken? Oder ist es nicht besser, Gott enttäuscht uns und zeigt uns, dass unsere Gedanken falsch waren? Ich möchte das wieder noch einmal konkret am Beispiel Naamans beantworten. Natürlich hätte Gott den Propheten Elisa auch genauso handeln lassen können, wie der Naaman sich das gedacht hat. Der Elisa hätte rauskommen können, hätte beten können mit erhobenen Händen in Richtung Tempel und der Naaman wäre gesund geworden. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Naaman wäre als gesunder Mensch glücklich in sein Land zurückgekehrt. Aber so wie die Geschichte gelaufen ist, hat Naaman noch etwas ganz anderes erkannt. Ich hatte ja gesagt, die Geschichte geht noch ein kleines Stück weiter und ein kleines Stückchen später sagt Naaman, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. Und die Erkenntnis hat er nur erhalten, weil er erst so enttäuscht war. Wäre er genau nach seinen Vorstellungen geheilt worden, dann wäre er als gesunder Mensch glücklich zurückgekehrt, aber er wäre nicht zum Glauben an diesen Gott gekommen. Damals hatte jedes Volk so seinen Gott und der allgemeine Konsens war, jedes Volk hat seinen Gott und die Götter sind alle irgendwie gleichberechtigt. Ja, und der Gott, der halt gerade der Stärkste ist, dessen Volk, das ist halt auch militärisch überlegen und kann die anderen besiegen, aber letztendlich ist es völlig gleichberechtigt, dass jeder seinen Gott hat. Und der Naaman erkennt, dass das eben nicht so ist, dass es nur einen wirklichen Gott gibt, nämlich den Gott, den das Volk Israel anbetet. Und diese Erkenntnis, die gewinnt er erst dadurch, dass er von diesem Gott so enttäuscht wurde. Und deshalb ist es für den Naaman doch besser gewesen, auch wenn es ganz sicher eine schmerzhafte Erfahrung war, diese Enttäuschung alle drei zu durchleben. Am Ende führt ihn Gott auf diese Art und Weise zu einem höheren Ziel als nur die körperliche Gesundheit. Und so zeigt die Geschichte Naamans mir, dass Gott uns hin und wieder enttäuschen muss. Was ist eine Frage, was wäre dem Naaman entgangen, wenn er tatsächlich in seiner Enttäuschung aufgegeben hätte? Und das ermutigt mich, auch in Enttäuschungen an Gott dran zu bleiben und seinen Weg mitzugehen. Amen. Ich möchte gerne beten. Und ich danke dir, lieber Vater, dass du der große, der allmächtige, der heilige Gott bist. Und ich danke dir, dass du uns kennst und dass du einen Plan hast für unser Leben, dass du für jeden von uns einen Weg hast, den du uns führen willst. Ja, wir haben auch selber Pläne und Erwartungen und Ideen für unser Leben und oftmals sind die anders als der Weg, den du uns führen möchtest. Und ja, das führt dazu, dass wir immer wieder enttäuscht sind, weil Dinge nicht so kommen, wie wir das erhoffen. Ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut gibst, trotzdem deine Wege mitzugehen, durch die Enttäuschungen hindurch trotzdem an dir dran zu bleiben. Ja, ganz besonders bitte ich dich für die Menschen, die gerade feststecken in einer Enttäuschung, denen es schwerfällt, die noch nicht die Kraft gefunden haben, den nächsten Schritt zu gehen. Schenke du bitte die Kraft und den Mut, die nächsten Schritte auf deinem Weg zu gehen und trotz aller Enttäuschung nicht den Glauben und nicht das Vertrauen auf dich zu verlieren, weil wir wissen, dass du uns auf deinen Wegen zu einem guten Ziel führst. Du hast gesagt, dass nichts auf dieser Welt und außerhalb dieser Welt uns trennen kann von deiner Liebe. Darauf vertrauen wir und dafür danken wir dir. Amen.